Jesus heilt heute. Und steh auf Gottes Wort. Und wenn du noch ein bisschen unsicher bist, ob es wirklich klappt oder wie das ist für dich, hol dir Literatur, Bücher darüber. Wir haben einige super Bücher im Büchershop. Lerne über Heilung. Und nimm diese Dinge im Herzen, sprich sie aus. Früher in die Kirche hatten die Menschen nicht die Gelegenheit gehabt, so zur Schule zu gehen wie wir. Sie könnten nicht lesen. Und so in die Kirche haben sie Lieder gesungen. Sie haben die Glasmalerei gehabt, um Geschichte zu erzählen. Und so wurde gelehrt auf andere Arten und Weise. Aber immer wieder war es vor Augen, diese Wahrheiten, diese biblischen Wahrheiten. Und so halte sie vor den Augen. Ich bin geheilt im Namen Jesus. Und das gehört dir. Halleluja. Amen. Gott ist hier. Sein Geist ist hier. Du bist hier. Jetzt geht's los. Willst du was empfangen? Du wirst was empfangen, wenn du dich öffnest. Halleluja. Wir haben letzte Woche angefangen mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, über Vergebung zu sprechen. Und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigte, umso mehr habe ich gesehen, was für ein Riesenthema das ist. Und wir könnten eine Serie über diesen Thema sprechen, weil jeder von uns in diesem Raum hat Situationen in unserem Leben, wo wir vergeben sollen oder wo jemand uns vergeben muss und soll. Und wir könnten von verschiedenen Richtungen hier diesen Thema ansprechen. Was tun wir, wenn der Person, der zu mir kommen sollte, sich bei mir entschuldigen, sich um Vergebung bitten soll, bei mir sich entschuldigen, aber er tut es nicht? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es sitzen Menschen hier in diesem Saal, ich weiß es. Ihr seid vielleicht als Jugendliche, sogar als Kinder missbraucht worden, sexuell missbraucht worden, vielleicht von einem Elternteil, vielleicht von Verwandten, vielleicht von jemandem, den man sehr nah stand. Tiefe, tiefe Verletzungen. Wenn ich daran denke, was das für ein Riss in den Menschenherzen tut. Oder adoptiert worden, abgegeben als Baby. Warum haben meine Eltern mich abgegeben? Warum wollten sie mich nicht? Das sind Verletzungen. Das ist ein Thema, wir können nicht alles ansprechen. Es gibt Situationen, aber ich denke an, wo jeder von uns betroffen ist, wo jeder von uns anderen Menschen verletzen. Wir verletzen Menschen. Manchmal merken wir es nicht. Manchmal ist es uns erst hinterher bewusst, was wir getan haben. Und wir müssen uns bemühen, wenn wir im Sieg leben wollen. So wie ich vorher und was Greuer vorher gesagt hat, wir müssen das christliche Leben leben, vorleben. Damit Menschen was sehen, was sie haben wollen. Und wenn sie nichts, keinen Unterschied sehen in unserem Leben, warum soll ich Christ werden? Du nennst dich Christ. Gestern las ich von einem Bericht, es war ein kurzes Zeugnis von jemandem. Ein neuer Christ spricht mit seinem Freund und sagt, hey, ich habe gerade erfahren, dass du jahrelang Christ bist. Wir kennen uns schon Jahre. Kenn deine Kinder. Unsere Kinder sind zusammen groß geworden. Aber erst jetzt habe ich erfahren, dass du Christ bist. Warum hast du mir nicht davon erzählt? Ich denke, oh weia, wie viele von uns tun das? Weil wir das nicht leben, dauert es so lange, bis so viele Menschen zu Jesus kommen. Man überlegst dir, wenn ein Mensch versteht, was Jesus Christus für uns getan hat. Er nahm unsere Schuld auf sich. Er starb an das Kreuz stellvertretend für dich und für mich, dass wir das nicht tun müssen. Und er schenkt uns Vergebung. Er schenkt uns ewiges Leben. Nur weil wir an ihm glauben. Jeder logisch denkende Mensch würde das annehmen. Oder? Kostenlos. Es wäre, als wenn du bei der Bank vorbeigehst und der Bankmanager sitzt im Foyer und sagt, komm und hol dein 1000 Euro ab. Einfach so. Nee, das glaube ich nicht. Wenn du einen Brief in die Post bekommen würdest, von der Sparkasse, Volksbank oder Deutsche Bank, was immer, und der Manager hat unterschrieben, komm, hol dein kostenlos 1000 Mark von der Bank ab. Wir haben Gnadenwoche. Du sagst, ein Witz. du würdest es nicht nehmen. Es sei denn, dein Nachbar, der auch bei der Bank ein Konto hat, zu dir kommt mit einem Schein und sagt, ich hab's, tatsächlich, es funktioniert. Ja, wirklich? Du bist einfach dahin gegangen und hast 1000 Euro abgeholt? Ja. Muss was unterschreiben? Gar nichts. Du musst einfach guten Tag zum Bankmanager sagen und ihm die Hand geben. Das alles? Nein, ich gehe nicht hin. Da würdest du dumm sein, oder? Was Jesus anbietet, ist genau das, was jeder Mensch sucht. Aber wie werden sie wissen, wie gut es ist, wenn sie es nicht von uns erleben? Und wenn wir nicht in Vergebung leben, wird die Welt, unsere Umgebung, das nie erfahren. Wenn aber, nehmen wir an, jemand kommt auf Besuch zu der Kleingruppe, wo du bist, was immer, Zellgruppe, Interessensgruppe oder was immer, mitten im Abend streiten sich zwei in deinem Wohnzimmer. Und der Nachbar, der Neue, guckt mit großen Augen. Oh, weia, weia, die sind auch nicht anders wie alle anderen. Aber an dem Abend, derjenige, der das angefangen hat und mit scharfer Zunge was gesagt hat, sagt, du, weißt du, ich habe dich verletzt. Das war Unrecht von mir. Würdest du mir bitte vergeben? Einfach so in dem Abend, direkt vor aller anderen Menschen. Und der Junge, nicht Junge, Christ, der Ungläubige, dann werden die Augen groß, sagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas hat es nie gegeben. Der sagt, da ist was dran an dieser Jesus-Geschichte. Ich werde auch nie vergessen, es kommt mir gerade im Sinn jetzt, wo wir im Urlaub mal waren als Familie. Melody war noch nicht verheiratet, es war in Arkansas, glaube ich. Und Darcy hatte seine Shelly dabei. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet waren oder nicht. Und wir hatten ein bisschen Familienkrach. Ja, es gibt auch eine Pastorenfamilie. Irgendwas unter die Kinder war es dann. Ja. Und wir sagten, okay, jetzt ist Zeit, dass wir reden. Bitte? Familienkonferenz. Wir saßen uns im Wohnzimmer. Und da haben wir es, jeder hat den anderen angehört. In Ruhe, in Frieden. Jeder dürfte sein Herz ausschütten. Jeder hat zugehört. Da wurde darüber gesprochen. Und in dem Augenblick, wo es endlich mal ehrlich auf den Tisch kam, ohne anderen anzugreifen, einfach zu sagen, hey, so fühlte ich mich, als das geschah. Es war halb erledigt. Da wurde vergeben. Da haben wir einander verstanden. Und die Shelly sagte, ja, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Die haben es anders erledigt in ihrer Familie. Aber dass man sich vergeben kann, das hat ihr sehr, sehr beeindruckt. Ich war überrascht, dass sie es noch nie erlebt hat. Aber das sind Dinge, die Menschen beeindrucken. Leben wir in der Vergebung? Ich meine, leben wir in der Vergebung? Oder was schleppen wir mit uns mit und sind nicht bereit abzugeben? Wollen wir, dass Jesu Charakter in uns mehr und mehr geformt wird? Das hat mit Vergebung zu tun. Und ich sehe, wie groß dieses Thema wirklich ist. Es ist ein Riesenthema, wie wir in Vergebung leben können. Was Freitag, Joyce Meyer war am Fernsehen. Und sie hat was gesagt, wenn du eine starke Persönlichkeit hast, dann musst du viel in Gottes Wort sein, sonst werden Menschen dich nicht mögen. So ist es. Sehr ruhig hier drin. Es sind viele starke Persönlichkeiten hier drin. Starke Persönlichkeiten verletzen Menschen. Nicht absichtlich, aber es ist halt so. Und die Joyce redet selbst, wie oft sie Menschen verletzt hat. Sie wollte es nicht, aber es ist halt so geschehen. Und so müssen wir im Wort Gottes sein. Wir müssen lernen, wie wir mit unseren eigenen Eigenschaften umgehen. Und viele Menschen gehen blind ihr Leben nach und verletzten Menschen sind egoistisch und merken es nicht, wie sie hinter ihnen verletzte Menschen lassen. Na, die haben Selbstschuld. Stimmt schon. Wenn du verletzt wirst, eigentlich du erlaubst es, dass du verletzt wirst. Stimmt schon. Aber wir werden alle verletzt in unsere schwachen Momente. So, wir müssen lernen, in Vergebung zu leben. Wir müssen uns anstrengen und bemühen, so zu leben. Wenn wir uns nicht bemühen, gehen wir rückwärts. Wir müssen uns anstrengen. Mit Strom kann jeden toten Fisch schwimmen. Aber gegen Strom, das nimmt Kraft. Und wir schwimmen gegen Strom. Und deshalb bist du hier und nicht in Tannenkirch auf dem Grumpelturnier. Du wirst lernen. Du willst, dass dein Leben anders wird. Du willst wachsen. Wenigstens hoffe ich, deshalb bist du hier. Ich werde es so annehmen, wenigstens, dass du hier bist, weil du lernen willst. Du musst lesen. Nathan hat mir ein Buch gegeben. Ihr kennt das eine, die 5 Sprachen der Liebe. Derselbe Autor hat ein Buch jetzt geschrieben, die 5 Sprachen der Vergebung. Wie wichtig das ist. Wir verstehen Vergebung alle auf verschiedene Arten und Weise und akzeptieren es auch auf verschiedene Arten und Weise. Es gibt, wie ich vorher sagte, täglich die Möglichkeiten, einander zu vergeben. Wir haben angefangen, in der Ehe letzten Sonntag darüber zu sprechen, aber das kann man in jede Beziehung anwenden. Jede Beziehung. Hier sitzen ein paar hundert Menschen. Und unter uns gibt es Gelegenheiten, die noch vergeben werden müssen. Etwas ist geschehen. Etwas geschah in der Zellgruppe. Etwas geschah im Ordnerdienst zwischen 2 Ordner oder in der Küche oder im Kinderdienst. Und wir müssen einander vergeben. Wir müssen in diesem leben. Wir haben angefangen, nur kurz zu wiederholen, was Vergebung nicht ist. Das war das Thema vom letzten Mal. Einmal, Vergebung ist nicht Toleranz. Ich werde es tolerieren, ich werde es dulden. Ich habe Geduld, okay, wir wischen es weg und wir werden nicht mehr darüber sprechen. Das ist nicht Vergebung. Es ist ein Zeichen der Schwäche. Wir haben Angst vor Konfrontation. Wenn wir an das Wort Konfrontation denken, an was denken wir? Verletzung? Unschön? Oh, Kampf? Es muss nicht sein. Man kann liebevoll konfrontieren. Aber wenn wir die Dinge nicht konfrontieren, damit müssen wir dann leben. Zu tolerieren drückt aus, ich will nicht vergeben. Es lieber noch festhalten. Wir tun, als ob es nicht geschehen ist, aber ich habe es noch in meinem Arsenal. Falls es irgendwann für mich zum Vorteil ist und ich kann es dir wieder unter die Nase zeigen. Siehst du? Damals. Toleranz ist nicht Vergebung. Vergebung ist auch nicht eine Demütigung. Wo wir den anderen anschauen, was du mir angetan hast, das war so mies. Und wir versuchen, den anderen noch ein bisschen runterzudrücken. Ja, ich versuche zu vergeben, aber es ist für mich schwer, weil das, was du getan hast, wirklich mich verletzt hat. Und du hast mir gezeigt, wie egoistisch du warst. Wir putzen alle immer die runter. Aber ich werde vergeben. Vergebung ist nicht Steine werfen. Es zeigt, ich bin besser wie du. Und besser als du bist. Irgendwie fühle ich mich noch ein bisschen höher, weil du mich verletzt hast, bist du unter mich. Das ist keine Vergebung, wenn wir diesen Eindruck geben. Vergebung erwartet keine Garantie. Ich werde dir vergeben, wenn du mir versprichst, es nie wieder zu tun. Ja, wer kann das versprechen? Wir haben den Vers gelesen im Epheserbrief, dass Gott uns vergeben hat. Und wir sollen einander so vergeben, wie Gott uns in Jesus vergeben hat. Und wie hat Gott uns vergeben? Einfach so. Einfach so. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns nur einmal am Tag für eine Vergehen. 70 mal 7. Das haben wir ausgerechnet, alle 2 Sekunden, wenn wir nur 16 Stunden wach sind. Alle 2 Minuten ist Gott bereit, uns zu vergeben für dasselbe. Und wie sind wir bereit? Einmal in der Woche für etwas, dasselbe, oder einmal am Tag. Aber wir können keine Garantie geben. Das ist das, wenn man Gnade versteht. Ach, Leute, wir brauchen eine Offenbarung von Gnade. Die Gnade Gottes. Wir haben darüber gesungen. Aber diese Lieder singen wir so oft, dass wir müssen wieder mal darüber predigen, was Gottes Gnade ist. Wie mächtig das ist. Das bewegt mich wie kein anderes Thema, kaum. Eine Offenbarung Gottes Liebe für uns und seine Gnade für uns. Gnade riskiert alles. Gnade riskiert, wieder verletzt zu sein. Aber wir egoistische Menschen wollen nicht diesen Risiko eingehen und so sind wir nicht bereit, Menschen zu vergeben. Und so verlangen wir eine Garantie. Du weißt, du kannst keine Garantie geben, du weißt, der andere kann keine Garantie geben. Wer eine Garantie verlangt, er will noch Kontrolle haben. Er will noch irgendwie beherrschen. Er will noch irgendwie über den anderen stehen. Noch eins, Vergebung hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Vergebung ist nicht gerecht. Der Übeltäter hat die Strafe verdient. Verdient. Vergebung ist unverdiente Gunst. Vergebung ist Gnade. Das kostet eine Menge. Sind wir bereit? Vergebung hat nichts mit Vernunft zu tun. Es ist nicht vernünftig. Wenn du argumentierst und logisch denkst, nein, der hat was ganz anderes verdient, der mich so verletzt hat. Aber Gnade sagt, aber ich werde übernatürlich leben und ich werde vergeben. Der hat es nicht verdient. Ein Riesenrisiko gehst du ein, wenn du jemand vergibst und erwartest und weißt, er kann dich wieder verletzen. Vergebung heilt. Es ist nur Gnade, der heilt. Man sieht es überall, man sieht es in der politischen Ebene. Ich werde nie vergessen, wo ehemalige Jugoslawien, wo der Krieg ausbrach. Gleich nachdem Kommunismus fiel in Jugoslawien, was ist geschehen? Eine Riesenexplosion von Hass. Alte Wunde, die vor 1000 Jahren geschehen sind. Die Uropas hatten sich verkracht, damals, vor Generationen. Auf einmal kam das zur Erscheinung. Innerhalb ein Land. Könnt es nicht verstehen. Nachbar lebte Jahre nebeneinander, Nachbar, plötzlich waren sie verfeindet. Wie kann man das lösen? Ruanda, dasselbe, ein Stamm gegen den anderen. Niemand ist bereit, Gnade zu zeigen. Oh, diese nationalistische, ethnische Stolz, die wir haben. Wir sind ein stolzes Volk. Wir sind nicht bereit zu vergeben. Und das geht weiter und weiter und weiter. Deshalb ist unsere Welt so verkracht und verkriegt, wenn man das so sagen kann. Niemand will vergeben. Im Osten asiatischer Länder, das Schlimmste ist, gedemütigt zu sein, das Gesicht nicht zu wahren. Wahren, sagt man? Das ist das Allerwichtigste. Und du siehst manchmal in den östlichen Ländern, wie sie sich beugen voreinander. Oh ja, ein Lächeln, ja. Aber dann siehst du auch manchmal in ihrem Parlament, wie die Leiter der Stadt aufeinander gehen. Oh, das alles, was hochkommt, ist, die schlagen einander im Parlament. Also ja, aber die grüßen einander, ja, hallo, und das Lächeln, ja. Alles schön draußen, aber innerlich, da kocht es. Niemand ist bereit, gnädig zu sein. Ich muss da gut stehen. Echte Vergebung ist übernatürlich. Denk daran, es ist übernatürlich. Es ist nicht natürlich. Da ist es. Wie können wir das tun? Manchmal ist die Verletzung zu tief, dass wir nicht vergeben können im Natürlichen. Versteh das. Du musst manchmal kämpfen. Manchmal dauert es Jahre. Und dann endlich entscheidest du dich zu vergeben, aber dann kommt es in 2 Minuten wieder zurück. Ah, diese Gefühle, die Gefühle sind da. Die Verletzung ist da. Aber zu vergeben ist übernatürlich. Und deshalb bist du heute hier, um zu lernen, die Kraft in Anspruch zu nehmen durch den Geist Gottes, damit du auch in Vergebung wandeln kannst, damit du Sieg haben kannst, ständig im Sieg leben. Oh, das ist herrlich, wenn du vergeben hast und du hast diesen Last nicht mehr auf dich. Beleidigt zu sein, Offense, eine Verletzung, bitte? Anstoß zu nehmen, danke. Das zu nehmen, hey, auf Deutsch ist auch gut. Ich nehme Anstoß, ich nehme es, aber da bin ich gefangen. Und solange du an diesen Anstoß hältst, das ist die ganze Lehre über das. Wir haben Kassetten noch von damals, von Gastsprecher, die wir hatten hier, über beleidigt werden und Anstoß nehmen, verletzt zu sein. Du bist in einem Käfig gefangen und du kommst nur raus mit der Kraft Gottes manchmal. Du brauchst es. Und dann, wenn du die Kraft Gottes hast, kannst du in Vergebung leben. Du bist frei. Halleluja. Du kannst frei sein. Sonst, du siehst es an den Gesichtern von Menschen. An manchen von euch. Vielleicht besonders, wenn ihr neu dabei seid, man sieht die Verletzungen. Man sieht die Unversöhnung. Man sieht es an dem Gesicht. Das Gesicht druckt es aus. Und du bist nicht frei. So, was ist Vergebung? Vergebung wird von beiden Seiten gefühlt oder erlebt. Der Verletzte und der Verletzer. Ja, sagt man das? Der verletzt und der verletzt worden ist. Okay? Vergebung wird von beiden Seiten erlebt. Das ist wichtig. Okay? Es gibt Situationen, wo eine Seite nicht bereit ist, um Vergebung zu bitten. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Wie leben wir dann? Wir müssen trotzdem in Vergebung leben. Und du kannst vergeben, auch wenn der andere nicht bereit ist, zu dir zu kommen, um sich zu entschuldigen. Aber wir sprechen jetzt von einer Situation, wo beide erkennen, Vergebung muss stattfinden und beide fangen an, sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, der Vers kommt mir auch ein, Markus 11, 22, 23, wo es über Glauben spricht. Wenn du Glaube hast, du kannst Berge versetzen. Wenn du das aussprichst, was du in deinem Herzen hast und glaubst es. Gewaltig. Nächsten Vers. Aber, wenn du was gegen deinen Bruder hast, geh und bring es in Ordnung. Sonst Unversöhnung kann dein Glauben vernichten. Galater 5. Glaube ist durch die Liebe tätig. Liebe. Ich will es mir nicht riskieren, dass mein Glauben kurz geschlossen ist, weil ich nicht bereit bin, in Liebe zu wandeln und in Vergebung zu wandeln. Ich kann es mir nicht leisten. Du kannst es dir nicht leisten. Deshalb leben viele Menschen nicht im Sieg. Das war ein gewaltiges Lied, was wir gesungen haben, über im Sieg zu leben. Aber wenn du in Unversöhnung lebst und hast einen Groll gegen jemanden und bist nicht bereit, den Person zu vergeben, alle anderen, nur den einen Person, weil der hat mich so tief absichtlich verletzt. Es ist deine Entscheidung, dein Glaubensleben kurz zu schließen. Aber sehr kostet dir sehr viel. Sehr teuer. Ich kann es mir nicht leisten. Der Schlüssel ist, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Den beiden Seiten. Zu fühlen, wie der andere sich gefühlt hat. Das fordert Demut. Das fordert eine Entscheidung, das zu tun. Ich will was hier demonstrieren. Ich brauche einen Freiwilligen. Ich habe schon an einen gedacht. Peter, würdest du mir helfen? Ich muss jemanden schlagen und ich weiß, Peter wird nicht zurückschlagen. Nein, es tut nicht weh. Wir machen es so. Wir ziehen Hüte an. Ich ziehe die schwarze an. Der schwarze ist der Böse. Zieh du den weißen an. Der weiße ist der Gute. Weiß der Gute geht's? Der gute Cowboy reitet immer auf dem weißen Pferd und der schlechte Cowboy immer auf dem schwarzen Pferd. Okay? So, ich bin der Böse jetzt, ja? Und ich kann's nicht begreifen, dass du so blöd warst und dass du das getan hast. Was fällt dir überhaupt ein? Ich bin der Böse. Okay, Peter, du musst wenig tun. Du musst nur hier stehen, damit ihr versteht, was hier vorgeht. Und ich will es hier korrekt machen hier, okay? Okay, jetzt was spielt sich ab? Von seitens der Übeltäter. Okay, jetzt schaut auf mich. Ich bin derjenige. Ich muss um Vergebung bitten. Ich muss spüren den Schmerz, den ich verursacht habe in ihm. Du machst die Kappe ein bisschen runter, du bist beleidigt und du hängst den Kopf jetzt. Ja. Ich habe ihn verletzt, okay? Er schmerzt. Und ich muss spüren den Schmerz, den er empfangen hat. Oh, da kam viel hier. Was ist es hier? Ich spüre den Schmerz, den er empfangen hat, okay? Wie ich ihn verletzt habe. Ich spüre den Schmerz, die meine verletzenden Worte ihm. Ich habe ihn verletzt. Zum Beispiel, ich bin am Überlegen hier. Ich habe ihn wirklich gedemütigt. Ich habe ihn respektlos behandelt. Das tut ihm bestimmt weh. Sowas hat er bestimmt nicht von mir als Freund, sein Pastor, erwartet.
Ja, als Pastor. Er ist bestimmt in mir enttäuscht.
Er spürt wahrscheinlich einen Verlust in Vertrauen zu mir. Vielleicht Verlust von einem Freund, wo er Unterstützung und Ermutigung von mir erwartet hat. Und Annahme hat er es nicht gefunden. Er ist in mir bitter enttäuscht. Und so fange ich an, mich in seine Lage zu versetzen. Was hat er erlebt? Es ist nicht leicht. Er hat sich so benommen, hat selbst Schuld dran, könnte ich denken. Ich versuche mich zu rechtfertigen. Aber das ist nicht korrekt. Ich muss spüren den Schmerz, den er empfunden hat. Und dann muss ich den Schmerz meiner Verantwortung spüren, um Vergebung zu bitten. Und so überlege ich mich, oh, jetzt muss ich zu ihm gehen und ich muss mich bei ihm entschuldigen. Ah, ich will das nicht. Weißt du, Gloria findet es viel einfacher, zu jemandem zu gehen, sich zu entschuldigen, als ich. Deshalb passe ich besser auf vorher, dass ich es nicht so oft machen muss. Ich mag das nicht. Irgendwie ist das eine Demütigung. Du musst dich demütigen. Meine Gedanken sind, was denkt der Peter bloß über mich? Es ist mir so peinlich zuzugeben, dass ich im Unrecht bin, wie ich ihn behandelt habe. Und da kommt der Ego hoch. Ja, er war auch im Unrecht. Nein. Ja, vielleicht nutzt Peter die Situation aus und wird Vorteil daran nehmen. Vielleicht wird er schlecht über mich reden. Vielleicht wird er meine Position nicht mehr respektieren. Oh. Und ich ringe damit. Ich ringe mit damit, was in ihm geschehen ist. Ich ringe damit, was in mir geschieht. Hey, es ist nicht gemütlich. Und dann drittens spüre ich den Schmerz in den anderen Personen. Peter ringt damit. Er überlegt, ob er mich vergeben wird oder nicht. Und so spüre ich den Schmerz seiner Verantwortung, mir zu vergeben. So denke ich, oh Mann, will er mich vergeben? Er ist so enttäuscht in mir. Es ist bestimmt ein Kampf in ihm. Und so hat er einen Kampf. Das stimmt auch nicht leicht für Peter, bereit zu sein, mich zu vergeben. Und so ringe ich mit diesen Gedanken. Sein Schmerz, ich versuche mich in seiner Lage zu verstellen. Ich spüre meine Demütigung, ich muss um Vergebung bitten. Und dann überlege ich, ja, ich kann nicht erwarten, dass er mich einfach so vergibt. Ist für ihn bestimmt auch einen Kampf. Ich versetze mich wieder in seine Lage und spüre, was für ein Kampf in ihm ist. So, jetzt wechseln wir die Seite. Bleib da. Von seitens der Verletzten, der vergeben muss. Was spürt er noch? Wir haben schon einiges gesehen oder ich habe überlegt, was in ihm noch geschehen könnte. Er spürt oder sollte spüren, meine Demütigung von meiner Notwendigkeit vergeben zu werden. Er spürt den Schmerz meiner Verantwortung, um Vergebung zu bitten. Jetzt Peter, das kannst du lesen. Das ist deine Reaktion. Okay, wenn du das lesen kannst, wenn der One.
Oh. One.
Okay, Peter, was geht in dir vor jetzt?
Das muss für Pastor L. furchtbar sein, zu denken, dass er so tief gesunken ist, dass er mich angebrüllt und geschlagen hat. Das muss ihm sehr peinlich sein. Denkt er, er ist ein Versager? Ich möchte nicht das durchmachen, was er im Moment durchmacht. Es muss für ihn sehr demütigend sein.
So gehen die Gedanken weiter und weiter. Wir beide meinen, wir sind so weit gewachsen, dass wir in Vergebung wandeln wollen. Wir versuchen, als reife Christen zu handeln. Und seht ihr diese
spürte diese ungemütliche Gefühle und diese Kämpfe, die ich habe, die Peter hat in sich. Es macht keinen Spaß. Er möchte vergeben, aber es ist ein Kampf. Er ist verletzt. Er ringt mit dem. Wir ringen mit all diesen Gefühlen. Es geht hin und zurück. Es geht hin und zurück. Und so der Vergebende, der Peter, spürt meine Schuld. Da fängt er an zu überlegen, ich muss vergeben. Der Herr fühlt sich schuldig, bestimmt. Bin ich bereit, ihm zu vergeben? Der Übeltäter, ich spüre, wenn es wahre Vergebung ist, dass ich vergeben bin. Wenn beide von uns zu dem Punkt kommen, wo Peter sich in meine Lage versetzen kann und ich in seine Lage versetzen kann und überlege, was er spürt und du überlegst, was ich spüre, dann findet wahre Vergebung statt. Und dann ist es aus dem Weg geräumt. Es gibt Situationen, wo, wenn Peter nicht so reif wäre, ich würde ihn verletzen, er haut ab. Er geht weg. Ich könnte versuchen, als Pastor zu ihm zu gehen, um Vergebung zu bitten, und er sagt, komm nie wieder. Ich versuchte, meinen Teil zu tun, und das ist wenigstens wichtig. Und so, es gibt verschiedene Situationen, aber der Ehe, das war das Thema von letztes Mal, da kann man das immer praktizieren. Immer. Und da muss man das immer praktizieren. Für manche täglich muss man das praktizieren. Seht ihr, wie das hin und zurück geht? Ich und Peter kann nicht einfach da stehen und bestehen, Pastor Erl hat Unrecht gehabt, er muss auf die Knie kommen, er muss mir versprechen, das nie wieder zu tun. Okay, ich versuche mich zu demütigen, ich versuche mich zu öffnen, ich versuche mich auf die Knie zu kriechen vor Peter. Aber wenn ich nicht spüre von ihm, dass er spürt, was ich durchmache, werde ich nicht dieses vergebende Gefühl haben, er hat mich vergeben. Vergibst du mir, Peter? Oh, danke schön, danke schön. Oh, danke schön, danke schön. Und es ist erledigt. Es ist erledigt. Danke schön, Peter. Du darfst zurück. Darf ich meine Hut zurück haben? Ja. Was glorious. Es heißt Spirit, Geist. Ein Applaus für Peter. Hat's gut gemacht, ja? Es ist ein Ringen mit diesen Dingen. Und wir wollen nicht mit diesen Dingen uns beschäftigen. Wir wollen uns nicht in der Lage den anderen versetzen. Das ist sein Problem, das ist seine Schuld. Aber nur dann, wenn wir bereit sind, das zu tun, mal in der Ruhe, in der Stille, sich hinzusetzen und überlegen, wie in der Ehe, wie hat sie sich gefühlt? Wie muss sie sich fühlen? Oh, das habe ich verursacht. Jetzt ringt sie damit, mir zu vergeben. Was ist, wenn sie es mir übel nimmt? Es gibt nur einen Weg und das ist der Weg zu vergeben. Es gibt sonst keinen anderen Weg. Sonst bleibt ein Stein im Weg und dieser Stein ist auf einen anderen Stein gebaut und dann kommt noch ein Stein und noch ein Stein und noch ein Stein und bald hat man eine Mauer. Der Person hat was anderes verdient. Strafe. Und oh, der natürliche Mensch will Strafe verteilen, Vergeltung. Richtig? Richtig. Ist wieder sehr ruhig hier drin. So sind wir. Wir wollen Vergeltung. Okay, das ist der Prozess, den wir durchmachen müssen. Jetzt, wie vergibt man? Wie man um Vergebung bittet. Wie tun wir es richtig? Und da sind ganz viele Fehler auch hier gemacht. Wir gehen zurück, wir setzen uns in der Lage von den anderen hinein. Wir spüren und fühlen, was der andere fühlt und spürt, fühlen muss, spüren muss. Oder was wir denken, der andere könnte spüren und fühlen. Und du erlaubst, dass dein Vergehen ihm gegenüber, ihr gegenüber, dein Herz bricht. Ja. Das ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und vergibt uns. Das Wort bekennen ist nicht nur, Gott, hab wieder gesündigt, danke für die Vergebung. Nein, das ist nicht bekennen. Bekennen heißt, gleich zu denken, wie Gott denkt über dieses Vergehen. Und Gott sagt, diese Lüge, diese Unwahrheit, diese negative Einstellung, die du deinem Partner gegenüber oder jemand anders gehabt hast, hat mir den Leben mein Sohn gekostet. Es zerstört unsere Beziehung. Ich kann dir nicht übermäßig segnen, weil die Beziehung ist gestört wegen dieser Sünde. Und Gott sagt, ich liebe dich mit einer bedingungslosen Liebe. Bau keine Mauer zwischen uns. Ich will dich umarmen. Nimm den Mauer weg. Und nur wir können es wegnehmen durch Bekennen. Und wenn wir anfangen zu sehen, was es Gott gekostet hat, seinen eigenen Sohn, dann sagen wir, oh, meine Sünde. So sieht Gott das. Das ist Bekennen. Ich verstehe jetzt, Gott, was es dir gekostet hat, dass ich so egoistisch bin. Es tut weh, Vater, dass ich dich verletzt habe. Mein Lehrer hat uns immer erzählt, wo er über christliche Ehe und christliche Heim gesprochen hat, wo er, wenn sein Vater ihn disziplinieren müsste, Kochlöffelsystem, der Kochlöffel hat nicht mal so weh getan, als später, wo er realisiert hat, den Vater, der Mann, der mit mir gespielt hat, der mich immer umarmt, der mir sagt, wie sehr er mich liebt, ihm habe ich verletzt. Das hat wehgetan. Und das ist das, wo wir zu dem Punkt kommen müssen, um zu erkennen, was habe ich verursacht. Ich versetze mich in der Lage von den anderen. Und dann identifiziere den Grundvergehen. Ich weiß nicht, ob Grundvergehen im Wörterbuch ist. Ich habe es nicht in meins gefunden. Aber was war wirklich das Grundvergehen? Ich habe scharfe Worte mit Peter ausgetauscht. Ich habe ihn geschlagen. Aber was war der Grundvergehen? Schau hinter das. Schau hinter die Kulissen. Was war das? Was für eine Einstellung war das? War das eine Einstellung der Egoismus? Ja, ich habe nur an mich selbst gedacht. Und wahrscheinlich hat Peter etwas getan und ich habe das falsch interpretiert oder gemeint, er respektiert mich nicht und dann habe ich ihn nicht respektiert. Dann habe ich egoistisch gehandelt. Das war nicht liebevoll. Und der Grundvergehen war nicht, dass ich gebrüllt habe, aber da war dahinter meine Respektlosigkeit, Egoistigkeit. Nee, ihr wisst, was ich meine. Aber identifiziere diese Einstellung. Und dann natürlich, es ist ein Handeln. Es ist in Ordnung, den Handeln auch zu identifizieren. Aber geh hinter diesen Handeln. Was war die Einstellung? Und es war nicht richtig von mir, so mit dir zu sprechen. Es war nicht richtig von mir, respektlos mit dir umzugehen. Ich habe die Beherrschung verloren und es war nicht richtig von mir, dich zu schlagen. Aber was war der Grundvergehen? Hier sind einige falsche Ausdrücke und die haben alle mit unserem Stolz zu tun, besonders in der Ehe, auch unter zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sagen Dinge wie, ich habe Unrecht gehabt, aber du auch. Das ist Bitterkeit. Das ist mit einem Messer. Ja, bitte vergib mir, aber. Man will ihm auch eins geben. Aber du musst dich auch bei mir entschuldigen. Das ist keine Bitten um Entschuldigen. Das ist, wir wollen irgendwie die Rechnung begleichen. Du deins und ich meins. Aber wir wollen sicher sein, dass du deine Rechnung bei mir vergleichst, bevor ich meinen Teil in Ordnung bringe. Ja? Ich habe Unrecht gehabt, aber du auch. Das ist falsch. Noch eins, es tut mir leid, aber es war nicht ganz meine Schuld. Er will die Verantwortung nicht auf sich nehmen. Es tut mir leid. Okay, tut mir leid. Naja, okay, es tut mir leid. Was tut dir leid? Ja, was du da gesagt hast. Du weißt nicht mal, wofür du dich entschuldigst. Du willst nur, dass er bloß die Hitze runterdreht und die Heizung abstellt und es nicht mehr so heiß ist. Ja, es tut mir leid. Und das ist so leicht gesagt. Aber du willst die Wahrheit nicht ins Auge schauen. Du willst dieses Vergehen. Du willst dich mit der Vergehung nicht identifizieren. Du willst es nicht auf dich selbst laden. Du willst nicht sagen, ich habe Unrecht gehabt. Du sagst, dass es tut mir leid. Es ist so leicht gesagt. Oder. Hey, falls ich dich verletzt habe, bitte vergib mir. Wie oft haben wir das nicht gesagt? Ja, okay, falls ich dich verletzt habe. Siehst du es nicht, dass du ihn verletzt hast? Nee. Die Person leidet. Es tut weh. Okay. Das war nicht meine Absicht, aber falls ich dir verletzt habe, bin ich davon überzeugt. Aber bitte vergib mir. Ja, was soll ich vergeben, wenn du nicht weißt, was du getan hast? Das ist so ein Ausweichmanöver. Oh, das ist so glatt. Ja, weißt du, das steht gut da. Ja, ich habe mich entschuldigt. Hast absolut nichts getan. Und die zwei Parteien spüren, es ist nichts geschehen. All diese Ausreden. Ich habe Unrecht, du auch. Tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. Ist kein richtiges Vergeben. Kein richtiges Bekenntnis. Kein richtiges Bitte um Vergebung. Hier ist der richtige Weg. Und du kannst es in deine eigenen Worte umformulieren, aber so ungefähr. Ich erkenne, das musst du erkennen, dass ich falsch lag, im Unrecht war. Das ist manchmal so schwer zu sagen. Wenn das mal über die Lippe kommt, oft ist die Spannung weg. Und die andere Person ist sofort bereit zu vergeben. Ich erkenne, dass ich falsch lag, im Unrecht war. Und dann nennst du den Grund vergehen, dass ich dich verletzt habe, indem ich dich respektlos behandelt habe. Indem ich sehr egoistisch war, indem ich an mich selbst gedacht habe. Du kannst nennen, was du getan hast, aber Vorsicht mit das. Du kannst sagen, und ich habe unschön mit dir gesprochen. Du musst nicht alle Worte wiederholen. Es tut mir leid, dass ich dich blöde Kuh genannt habe. Du dämliche, nein. Du musst es nicht wiederholen, sonst kommen wieder Verletzungen auf. Es reicht aus, wenn du sagst, ich habe dich nicht respektiert, ich habe die Beherrschung verloren und ich habe schlechte Worte benutzt. Das reicht schon aus. Du und die andere Person, ihr wisst, worum es geht. Es tut schon weh. Wirst du mich bitte vergeben? Bitte vergib mir. Ich bitte dich, vergib mir. Kommst du an dem Punkt und du meinst es ehrlich und der andere weiß, ob du es ehrlich meinst oder nicht, dann stehst du dort vor der anderen Person emotional nackt, ausgeliefert, verletzbar. Er kann Nein sagen, er kann dich hauen, dir verletzen, ablehnen. Gefährlich, ein Riesenrisiko. Aber da stehst du, offen. Du lieferst dich aus, du gehst quasi auf die Knie, du demütigst dich, eine sehr ungemütliche Situation. Aber du nennst die Sünde, für was es ist. Nur so kann man wirklich Vergebung empfangen und nur so kannst du wirklich aus dem Herzen jemanden vergeben. Dann funktioniert es. Meistens funktioniert es. Es kann sein, der Person lehnt es ab, aber er muss noch darüber nachdenken, kämpft und ringt immer noch damit.
sei ehrlich miteinander und sag, okay, ich sehe, dass es dir wirklich leid tut. Die Schmerzen sind noch sehr tief. Ich kann im Moment noch nicht das einfach tun. Gib mir Zeit. Okay? Ist fair. Aber der Person hat gesehen, deine Absichten wenigstens, um Vergebung zu bitten. Weißt du, manchmal muss man weit zurückgehen, um manche Dinge aufzuräumen, weil es immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt. Vor Jahren ist etwas geschehen, wo du jemanden verletzt hast. Ihr seht einander nicht mehr, nicht mal einmal im Jahr. Aber da war etwas. Wenn es immer wieder hochkommt, es könnte sein, der Heilige Geist legt seinen Finger auf das und sagt, geh, bring es in Ordnung. Ich habe etwas getan, wo ich 26 Jahre alt war. Da habe ich was in Ordnung gebracht, was ich getan habe, wo ich 6 Jahre alt war. Ich habe es euch mal erzählt. Ich habe meine Bücher aus der Schulbibliothek gestohlen. Der Pastor ist ein Dieb. Haben sie heimgenommen, ohne richtig auszuchecken. Irgendwo im Keller vergraben. Sie sind verschwunden. Haben sie nie wieder zurückgebracht. Du wirst nicht glauben, wie oft das in mein Gedächtnis und in mein Gewissen hochgekommen ist. Jedes Mal und in jede Jugendstunde, wo jemand darüber gesprochen hat, bring Dinge aus deiner Vergangenheit in Ordnung. Hey, ich war ein guter Junge, im christlichen Elternhaus großerzogen. Ich bin nicht rumgegangen mit den Jungs und habe getrunken und Drogen und geraucht. Einmal habe ich Zigarette probiert, aber so schlimm gehustet, das nie wieder. Ich war eine gute Junge. Aber das musste ich in Ordnung bringen. Das kam immer wieder hoch. Wir waren schon Missionaren in Deutschland. Hey, so habe ich argumentiert. Ich war 6 Jahre alt. Ein Kind weiß nicht, was er tut. Oh ja, ich wusste, was ich tat. Und so, wir waren auf Heimaturlaub, da bin ich zurück zu der Schule gegangen. Habe ich einen Scheck ausgestellt, das war bestimmt 10-fach das Wert vom Buch und die Bücher, 2 Bücher. Ich weiß, es waren 2 Bücher. Bin zu dem Rektor gegangen, es war ein anderer Rektor in der Schule, habe ihm erklärt, was ich in der ersten Klasse tat und sagte, ich will es in Ordnung bringen, hier, für die Schule. Er guckte mich an, wusste nicht, was er sagen sollte. Er war ein bisschen perplex, er war ein bisschen ungemütlich. Ja. Namens und Dankeschön. Und dann habe ich ihn gefragt, wegen meiner Lehrerin in der ersten Klasse, 20 Jahre später, sie war immer noch dort. Sie hat immer noch gelehrt in der ersten Klasse. Da bin ich zu ihr gegangen, habe mich vorgestellt, habe sie nicht erzählt, was deshalb ich da war, aber es war Vergangenheit jetzt, das war getan, es war nicht gegen ihr irgendetwas, es war gegen die Bibliothek. Aber weißt du was? Ich hatte ein reines Gewissen. Nie wieder kam das hoch. Nie wieder könnte der Teufel sagen, aber Al, du weißt, das hast du nicht in Ordnung gebracht. Ich hasste das. Diese Gedanken. Bring es in Ordnung. Kann sein, dass es einige Jahre zurückgeht, aber es kommt immer wieder hoch. Bete darüber, Herr. Bist du das, der das immer hochbringt? Okay, dann bringe ich es in Ordnung. Wo wohnt die Person? In Hamburg. Oh, muss ich nach Hamburg fahren? Muss nicht hinfahren. Ein Brief vielleicht? Oder ein Anruf, bete darüber. Lebe in Vergebung. Lebe in Vergebung. So wie Gott uns in Jesus vergeben hat. Und wir haben einen Vers hier in Hebräer 4, 15 bis 16. Dieser hohe Priester Jesus versteht unsere Schwächen. Er kann sich in unsere Lage hineinversetzen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Er hat immer richtig gehandelt. Vers 16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Was werden wir finden? Gnade und Barmherzigkeit. Du weißt, hier haben wir Sicherheit. Wenn wir es zu Gott bringen, er wird nicht sagen, ja, aber du musst mir versprechen, du wirst es nie wieder tun. Er will nicht diese Kontrolle dich unter seinen Daumen haben. Er sagt, vergeben, als hättest du es nie getan. Komm, lass mich dich umarmen.
Römer 8, die Liebe Gottes, letzte Hälfte, meditiere, sinn darüber nach. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, nicht das, was du gestern getan hast oder vor Jahren getan hast, nichts kann dich von Gottes Liebe scheiden. Du weißt, du gehst dorthin, zu dem Gnadenthron, und du bekommst Gnade. Du weißt es mit Sicherheit. Und dann dankst du Gott dafür. Danke Gott, du bist mir gnädig gewesen. Ich nehme es an, es ist vergeben. Amen. Wenn du dich schuldig fühlst, dann ist es nicht Gott, dann ist es dir selbst oder der Feind, der das macht. Aber Gott hat gesagt, ich bin vergeben. Und so, wir sollen, fangen wir in der Ehe an, unsere Partner so davon überzeugen, dass jedes Mal, wenn dein Partner zu dir kommt und um Vergebung bittet, dein Partner weiß, du wirst gnädig sein. Das ist nicht fair. Es ist fair, dass Gott uns gerechtfertigt. Ist das fair? Nein. Gloria weiß, dass ich fair bin. Das war ein Witz. Ha, ha, ha. Wir wollen fair bleiben. Ja? Ich will, dass sie fair bleibt. War auch ein Witz. Wir wissen, wenn wir zu Gott gehen, er wird immer in Gnade handeln, barmherzig. Und so müssen wir in zwischenmenschliche Beziehungen die Beziehung so weit ausbauen, dass Menschen wissen, ich kann zu der Person gehen. Oh, ich will nicht. Ich muss mich demütigen, es ist peinlich. Aber ich habe die Gewissheit, wenn ich mich bei dieser Person entschuldige, er oder sie wird mir vergeben. Ich tue es. Haben wir diesen Ruf, dass Menschen zu uns kommen können? Oder haben Menschen Angst, dass wir in die Decke fliegen, wenn du kommst, dich zu entschuldigen? Wir werden nochmals böse und wir wühlen das Ganze wieder auf. Wir brauchen diese Charaktereigenschaften. Die Frucht des Geistes, Liebe. Und Liebe vergibt. Wenn der Geist Gottes in uns ist, wie viel Frucht manifestiert sich. Und es ist unsere Entscheidung. Vergebung heißt aneinander Anteil, Vergebung heißt Anteil aneinander zu nehmen. Am Leben von den anderen. Ich spüre, was du spürst. Du bist mir wichtig. Ich will empfinden, was du empfunden hast. Du empfindest, was ich empfinde. Wir nehmen teil am Leben voneinander. Das ist Gemeindeleben. Das ist der Leib Christi. Das hast du nicht in der Welt. Und die Welt hat Hass, Vergeltung, kennt es nicht. Es ist genau dies, wonach der Mensch so Sehnsucht hat. Vergeben zu werden, sein. Vergeben zu sein. Vergeben zu werden. Dass Menschen mich vergeben. Mich annehmen. Ich habe es nicht verdient. Aber dass jemand da ist und sagt, ich vergebe dir. Komm, ich lösche es jetzt aus und ich werde dich so behandeln, als wäre es nie geschehen. Mann, oh, es ist übernatürliches Leben. Was ist die Basis der Vergebung? Die Basis der Vergebung ist nicht unsere natürliche Neigungen. Weil unsere natürlichen Neigungen sagen, Vergeltung, Herz verdient, ich will nicht vergeben, wir wollen uns rechtfertigen. Und wenn wir vergeben, merkt euch das, von natürlicher Seite, wir sind nie total zufrieden, wenn wir vergeben. Da bleibt immer ein kleiner Stachel hängen. Ja, das ist das Fleischliche in uns noch. Wir haben es richtig getan, das Mitgefühl von den anderen. Ich habe mich versetzt in der Lage den anderen, habe vergeben, ich bin befreit, ich gehe heim. Das kleine Stachel bleibt. Das ist diese bisschen Unzufriedenheit, mit dem müssen wir noch ringen, damit es weggeht. Wir wollen das Vergehen immer wieder aufheben und mal anschauen. Und ja, ich kann mich daran erinnern. Oh, ja, genau. Oh, und als er das sagte, ist vergeben. Ich habe ihm vergeben, aber ja, ja. Irgendwann kann ich es nochmals verwenden. Nein, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Da Das nimmt übernatürliche Kraft, übernatürliche Fähigkeit. Und so die Basis der Vergebung ist die Erkenntnis, dass wir ständig, täglich die Vergebung von Gott und anderen brauchen. Ich brauche es. Oh, ich bin ein lieber Ehemann zu Gloria, meine ich. Täglich gibt es Dinge, wo ich nicht korrekt handle. Ich verletze Gloria nicht absichtlich. Aber täglich gibt es Kleinigkeiten. Manchmal vergesse ich davon, aber sie vergisst nicht davon. Aber ich weiß, Gloria ist sehr gnädig und sehr barmherzig mir gegenüber. Und manchmal löst sie es in sich selbst und es ist gelöst, aber dann denke ich Tage oder zwei später, oh, jetzt weiß ich noch was. Aber ich hoffe, sie hat es vergessen. Ja, und vielleicht gehe ich nicht oft genug zu Gloria und bitte um Vergebung für diese Kleinigkeiten. Ich habe einige von euch enttäuscht und verletzt. Vor kurzem habe ich wieder was gehört von jemandem, wo ich jemanden enttäuscht habe. Oder, wenn ich mich rechtfertigen will, könnte ich sagen, der hat sich erlaubt, enttäuscht zu werden. Das auch stimmt, es geht in beide Richtungen. Aber ich gebe zu, ich habe nicht immer meine Verantwortung wahrgenommen oder ich habe nicht alle Erwartungen erfüllt, die Menschen haben. Vielleicht du hast Erwartungen gehabt und ich habe es nicht erfüllt. Ich könnte sagen, wenn ich dich verletzt habe, bitte vergib mir. Und vielleicht ist es etwas, wo du selbst vor dem Herrn gehen musst und sagst, Herr, Pastor weiß nicht mal, dass es geschehen ist. Ich vergib ihm und es ist erledigt. Manchmal ist das auch wichtig. Wenn ich zu dir kommen würde und sage, würdest du mir bitte vergeben? Marlene, würdest du mir bitte vergeben? Ja, wofür? Gestern habe ich so schlecht über dich gedacht. Ja, was hast du gedacht? Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Das war wirklich schlimm. Würdest du mir bitte vergeben? Sie hat nichts zu vergeben. Und wenn ich sie so begegnen würde, dann bleibt das hängen. Vielleicht jahrelang. Was hat ihr über mich gedacht? Was habe ich getan? Und das könnte eine Beziehung stören. Wir müssen zusammenarbeiten im Büro. Christen machen das oft und gehen zueinander. Ich habe schlecht über dich gedacht. Bitte vergib mir. Ich geh vor dem Herrn auf die Knie, du Depp. Mach's in Ordnung, weil der weiß nichts davon. Und wenn du zu ihm gehst und sagst, ich habe das und das über dich gedacht, dann du machst es nur kaputt. Und so sind manchmal Dinge, wo ist einseitig. Werde erwachsen. Steh auf. Du nimmst Anstoß. Du nimmst es und du hältst es in deiner Hand. Das ist dieses Beispiel von wie man Affen fängt. Und da war so ein, stell dir vor, eine Holzkiste. Man klappt die Holzkiste hoch und legt einen Stock da drin. Und drin ist eine Banane. Und der Affe kommt rein und holt die Banane, der Stock fällt runter und ist gefangen. Oder man nimmt eine Kokosnuss und bindet es an einem Baum. Und da ist ein Loch im Kokosnuss. Nur groß genug für den Affen, seine Hand reinzustecken. Und dann machst du ein paar Nüsse da drin. Und der Affe ist neugierig und er steckt seine Hand da rein, holt die Nüsse und dann kriegt er seine Hand nicht raus. Aber er lässt die Nüsse nicht los. So fangen sie Affen in manchen Ländern. Ja, ich höre, ja, siehst du, es ist Tatsache. Er lässt die Nüsse nicht los und bleibt gefangen. Und das tun viele Menschen. Ich nehme Anstoß. Weißt du, was er getan hat? Weißt du, was sie gesagt hat? Ich bin gefangen. Und du bleibst gefangen, kommst von dem dummen Baum und Kokosnuss nicht weg. Du gehst um den Baum herum und herum und herum und herum. Du bleibst gefangen. Lass los. Und manche Dinge musst du einfach loslassen und dann ist es schon weg, erledigt. Oh, wir haben noch viel zu lernen. Wir müssen das täglich anwenden. Ja, wann wird es soweit sein, dass ich nicht mehr mich entschuldigen muss bei Menschen? Ich weiß. In der Himmel. Und in der Zwischenzeit müssen wir es üben. Und vielleicht nur in der Ehe. Vielleicht hast du sonst gute Noten bei allen anderen Menschen. Kann sein. Wäre super. Aber irgendwo gibt es Situationen, die du in Ordnung bringen musst. Wir leben in Freiheit. Wir leben im Sieg. Es macht so viel Spaß, frei zu sein. Ist es nicht schön? Wenn es in der Ehe ist und du wirst vergeben, oh, das ist ein schönes Gefühl, einander zu umarmen und zu vergeben. Und die Zeit danach ist schöner. Du verstehst es, ja. Vergebung ist was Gewaltiges. Wir sind vergeben worden, was Gott uns getan hat für uns, wo er uns Gnade gezeigt hat. Da werden wir in der Ewigkeit davon singen und erzählen. Wir müssen aufhören. Lass uns beten. Vater, wir werden nie davon uns erholen können.